ARD.
Hallo und herzlich willkommen zu dieser monothematischen Folge von Streitkräfte und Strategien, dem Podcast von NDR Info zum russischen Angriffskrieg auf die Ukraine. Wir zeichnen diese Folge kurz vor Weihnachten auf. Wir wollen mal ausführlich die sogenannten Dual-Use-Technologien beleuchten. Das sind Dinge und Technologien, die sowohl zivil als auch militärisch genutzt werden können oder auch von Terroristen oder der organisierten Kriminalität. Die Debatte darüber, ob zivile, öffentliche Forschungseinrichtungen zur Entwicklung solcher Technologien beitragen sollen, diese Debatte ist nicht neu. Allerdings hat sie seit der russischen Vollinvasion der Ukraine 2022 und der sogenannten Zeitenwende deutlich an Fahrt aufgenommen. Dürfen zivile Universitäten für das Militär forschen oder müssen sie es mittlerweile vielleicht sogar, um ihren Beitrag zur Verteidigung demokratischer Werte zu leisten? Keine einfachen Fragen. Meine Kollegin Julia Weigelt hat sich mit dem Thema beschäftigt. Julia, wie aufgeheizt ist denn die Stimmung eigentlich in der deutschen Wissenschaftscommunity?
Ja, wenn man das als Suppe beschreiben würde, dann könnte man sagen, das brodelt schon ganz ordentlich. Zwei Gründe. Du hast schon einen Aspekt angesprochen, warum das so ist. Das ist das gestiegene Bedrohungsempfinden eben nach 2022. Es gibt allerdings noch einen zweiten Aspekt, warum die Hitze sozusagen ansteigt. Und das ist die Entwicklung von künstlicher Intelligenz. Und ich bringe mal ein Beispiel. Also militärisch nutzen kann man ja Forschungsergebnisse aus allen möglichen Feldern, sei es Materialforschung, Software, Kommunikation, Sensoren und so weiter. Und natürlich auch Biologie und Chemie. Und da hat eine KI, also eine künstliche Intelligenz, die eigentlich Medikamente finden sollte, die hat innerhalb von 6 Stunden 40.000 mögliche giftige Kampfstoffe entdeckt.
Okay, da wird also deutlich, das ist ein Thema, das konkrete Risiken birgt und uns allen ganz schnell gefährlich werden kann. Aber gleichzeitig locken da eben auch viele Chancen. Und genau in diesem Spannungsfeld bewegen sich eben die Forschenden.
Absolut. Also es ist absolut ein Spannungsfeld. Und es ist eben auch eine sehr emotional geführte Debatte um die verschiedenen Haltungen dazu. Und um das besser verstehen zu können, habe ich mir mal ein Beispiel rausgesucht, und zwar das DESI in Hamburg, wo diese Debatte seit Monaten geführt wird, ob sich das Institut jetzt sogenannter Dual-Use-Forschung eben öffnen soll.
Erklär doch mal kurz, was die genau machen.
Ja, also das DESI, ich muss sagen, ich wünschte, ich könnte das selber wirklich so komplett verstehen. Das ist nämlich nicht so einfach. Also das DESI hat unter anderem einen Teilchenbeschleuniger. Das kann man sich so vorstellen wie so eine Berg- und Talbahn auf dem Jahrmarkt. Das ist ja so ein Karussell, wo so Leute in Wagen gesetzt werden. Die fahren dann über so eine Buckelpiste im Kreis, werden immer schneller. Und dann ist das Experiment quasi, was passiert mit diesen Leuten, die da so zusammengequetscht werden.
Und in solchen Dingen kann man am eigenen Leib dann viel über Zentrifugalkräfte lernen. Ich würde das auch Fliehkräfte nennen. Und DESI steht das noch zum Verständnis für deutsches Elektronensynchrotron. Ich hoffe, ich habe es richtig gesagt.
Ja, und dieser DESI-Teilchenbeschleuniger, der ist jetzt ein bisschen größer als dieses Karussell in meinem Bild. Der ist 3,5 Kilometer lang, so ein Ringtunnel im Westen von Hamburg und ist auch ein bisschen schneller. Diese Teilchen erreichen dort nämlich beinahe Lichtgeschwindigkeit. Und beim DESI schießen sie halt diese Teilchen auf alle möglichen Materialien und gucken dann mal, was passiert. Also Grundlagenforschung. Und was sich jetzt vielleicht so ein bisschen witzig anhört, ist eine total wichtige Arbeit. Und die macht auch Hannes Jung. Das ist ein Teilchenphysiker, der hat schon 1985 beim DESI angefangen, ist jetzt 70, pensioniert und forscht aber immer noch dort.
Du hast ja schon angedeutet, beim DESI gibt es Befürworter und Gegner von Dual-Use-Forschung. Welche Position vertritt denn der Forschungsveteran Hannes Jung?
Also er ist ein entschiedener Gegner und er hat sogar 2013 am Leitbild des Instituts mitgeschrieben. Darin steht, dass die DESI-Forschung eben friedlichen und zivilen Zwecken dienen müsse. Und ich habe Hannes Jung getroffen in Hamburg an einem Ort, der an die Auswirkungen erinnert, wenn wissenschaftliche Erkenntnisse eben in Kriegsführung übersetzt werden. Und getroffen habe ich ihn am Mahnmal für den sogenannten Feuersturm, der war 1943. Da sind bei alliierten Luftangriffen auf Hamburg 35.000 Menschen gestorben. Und im Osten der Stadt, in so einem kleinen Park, da wird daran erinnert, auch mit Aussagen Überlebender, die im Inneren des Mahnmals zu lesen sind.
Ja, ein graues Haus, das scheinbar nach der Beschreibung
Nachbildung von den typischen Arbeiterwohnungen ist, die hier waren und dann zerstört wurden während dem Krieg.
Graues Haus, wenig Fenster drin, ne? Ja, ein paar Fenster sind drin, kann man so reingucken. Es ist leider abgeschlossen. Ja. Aber wenn man so reinguckt, ein bisschen was kann man doch lesen, oder? Genau. Was lesen Sie denn da so?
Frühen Nachmittag, so gegen 14 Uhr, rieseln auf einmal vom Himmel Flugblätter, von englischen Flugzeugen abgeworfen wurden. Auf diesen Blättern wurde die Bevölkerung mitgeteilt, dass der Stadtteil in der kommenden Nacht vollständig zerstört worden sei.
Oh mein Gott. Da hinten steht, am Wasserturm lagen kleine schwarze Gestalten. Erst dachten wir an Puppen. Boah. Also stellen Sie sich das vor, Sie kommen ins Büro, weiß ich nicht, machen Ihren Laptop auf oder was, fahren Ihren Computer hoch, tippen da irgendwas und haben dann so den Gedanken, Scheiße, das, was ich jetzt hier mache, das könnte diese verbrannten Menschen hinten rauskommen und das will ich nicht?
Ja, ja, im Prinzip ja. Wir hatten einige Veranstaltungen zu dem 80. Jahrestag von dem Atombombenabwurf auf Hiroshima und Nagasaki. Wenn man sich vorstellt, dass diese Atombomben einen Bruchteil an Sprengkraft hatten, was die heutigen Atomwaffen haben, dann ist das unvorstellbar. Es gibt Simulationen, was passieren würde, wenn über Hamburg eine sozusagen kleine Atombombe abgeworfen würde. Das ist unvorstellbar. Also deswegen muss, glaube ich, wirklich alles getan werden, damit es nie zu so einer Situation kommt.
Also moralische Skrupel sind ein wichtiger Grund, warum sich Hannes Jung so für eine rein zivile Forschung einsetzt. Weil er nicht dafür verantwortlich sein will, dass Menschen getötet werden mit Waffen, an denen er irgendwie mitgeforscht hat. Und das Mahnmal, an dem er wart, ich kenne es auch, das ist ja ein bedrückendes, aber sehr gutes Beispiel für diese Zerrissenheit. Die Briten haben damals diese Forschungsergebnisse, ob für die Entwicklung oder Optimierung ihrer Bomben oder Kampfflugzeuge, gebraucht, um die Nazis zu besiegen. Und gleichzeitig hat es diese katastrophalen Auswirkungen auf die Zivilbevölkerung Hamburgs gehabt.
Ja, also das ist genau der Punkt, ne? Dieses Spannungsfeld eben. Und als ich mit Hannes Jung so darüber gesprochen habe, da ist mir auch noch ein zweiter Aspekt klar geworden, warum dem Physiker rüstungsrelevante Forschung so zuwider ist. Und zwar, Jung sieht in Forschung nämlich nicht nur Mittel zum Fortschritt, sondern auch in der Zusammenarbeit in der internationalen Wissenschaftscommunity eine Möglichkeit, wie gesellschaftliche und politische Gräben zugeschüttet werden können. Ja, und genau in diesem Geist ist übrigens auch der Riesenteilchenbeschleuniger CERN in der Schweiz gegründet worden. Der ist 1954 als Friedensprojekt entstanden. Und diese Idee beflügelt eben den Hamburger Forscher auch bis heute.
Das ist total erstaunlich. Da gab es Verbindungen zu Instituten in der damaligen DDR 1961 schon. Es gab 1975 ein gemeinsames Projekt mit russischen Wissenschaftlern und US-amerikanischen Wissenschaftlern. Das hat sehr lange funktioniert und war auch ein Vorzeigeprojekt, dass man eben sehr gut zusammenarbeiten kann, mitten im Kalten Krieg, wo eigentlich Kommunikation sehr schwierig waren. Und das hat auch unendlich viel bewirkt, glaube ich. Also für mich hat es ganz viel bedeutet, wie ich als Student angefangen habe bei CERN zu arbeiten, dass ich plötzlich die Möglichkeit hatte, mit Wissenschaftlern aus der DDR oder aus der damaligen Sowjetunion zu reden. Einfach nachmittags beim Kaffee oder abends beim Glas Wein.
Haben Sie da eine große Sehnsucht nach so einer Kommunikation, einfach auf einer menschlichen Ebene und dann auch auf einer wissenschaftlichen Ebene? Weil Sie so wissen, nur wenn man gemeinsam forscht, kommen die besten Ergebnisse raus, sowas?
Genau, ja. Es hat auch wissenschaftlich unendlich viel gebracht, weil die Leute an viele Fragen anders drangegangen sind, wie das bei uns war. Und da hat sich sehr viel einfach ergänzt und gegenseitig befruchtet. Es war eine unendlich produktive und fruchtbare Zeit, wo es auch tolle Diskussionen, heiße Diskussionen um wissenschaftliche Fragen, aber auch um politische Fragen gab. Aber immer in dem Gefühl, dass man miteinander redet und sich gegenseitig was mitteilen will und auch Verständnis ernten will für die Positionen, die man vertritt. Man muss sich vorstellen, es hat nach dem Einmarsch 2022 gab es, 2 Tage später gab es eine Unterschriftenliste von russischen Wissenschaftlern, die sich dagegen gestellt haben, gesagt haben, das ist verkehrt, das ist nicht unser Denken. All die Leute müssen jetzt auch wieder zurückgehen.
Wie geht's Ihnen, wenn Sie das so sehen, diese Entwicklung?
Also ich bin verärgert und frustriert, weil ich glaube, das ist der absolut verkehrte Weg, dass man gerade in einem Bereich, wo es um Grundlagenforschung geht, dass man da Leute ausschließt und ausgrenzt. Aber ich denke, dass gerade die Grundlagenforschung, die Wissenschaft von DESI, eben einen sehr großen Beitrag zur Stabilität leisten kann, indem sie nicht bei Militärprojekten mitarbeitet, sondern eben genau das beiträgt, was wir gut können, eben internationalen Austausch. Dass wir mit allen möglichen Leuten reden, dass wir Brücken bauen können und Kontakte herstellen können in Zeiten, wo auf politischer Ebene scheinbar sehr wenig geredet wird und sehr wenig Kontakte noch möglich sind. Ich glaube, da könnte ein großer Beitrag sein von der Wissenschaft, dass man eben diese Kontakte auch aufrechterhält. Es gibt ja umgekehrt Institute, die auch die ganze Zeit schon in der Rüstungsforschung aktiv sind. Zum Beispiel das Fraunhofer-Institut macht da Beiträge. Das ist eine andere Sache. Aber an Institut wie DESI, was quasi ein Symbol für rein zivile Forschung ist, wenn das plötzlich sagt, naja, wir machen jetzt ein bisschen Militärforschung.
Das bricht Ihnen das Herz?
Ja, das bricht mir das Herz. Und ich habe auch einfach Angst, dass das nicht das Ende ist, sondern dass das der Anfang ist von einer vollkommen Neuausrichtung.
Also diese Sehnsucht, dass wissenschaftlicher Austausch doch ein Mittel für Frieden sein kann und dass rüstungsrelevante Forschung damit für Jungen nicht zusammenpasst, das kann ich schon irgendwie nachvollziehen.
Ich kann das auch total nachfühlen, also diese Sehnsucht, zu Frieden durch Forschung beitragen zu wollen. Und ja, ich habe dann auch mal beim DESI-Direktorium nachgefragt, von denen kam ja dieser Impuls zur Strategieänderung. Und da habe ich gesprochen mit Beate Heinemann, sie ist Direktorin des DESI, übrigens auch selbst Teilchenphysikerin und auch Professorin an der Uni Hamburg, ob sie das eigentlich nachvollziehen kann.
Das tut mir sehr leid. Ich teile den Schmerz, dass die Welt sich so verändert hat. Also den Schmerz teile ich. Also ich glaube, es gibt immer einen gewissen Zwiespalt. Ich meine, also ich persönlich, natürlich wäre mir lieber, als wenn wir in einer friedlichen Welt leben, wo es überhaupt keine Kriege gibt und es niemand ein anderes Land angreift. Und mir persönlich ist es auch unverständlich, warum es immer Regierungen gibt, die das tun. Es ist auch natürlich eine unglaubliche Geldverschwendung insgesamt. Und es ist fürs Klima übrigens auch eine ganz fürchterliche Sache. Es wäre viel wesentlich besser, wenn man das ganze Geld, was man auf der Welt in Waffen und Verteidigungssysteme investiert, wenn man das in nützlichere Sachen oder auch zum Beispiel in die Ausbildung junger Leute investieren könnte. Leider leben wir nicht in einer solchen Welt und ich denke, es ist schon sehr wichtig und wir alle am DESI-Direktorium denken, es ist einfach sehr wichtig, dass wir diese Freiheit, die wir haben, auch verteidigen können.
Ja, Stichwort Freiheit, ein Teil von Freiheit und Mitbestimmung ist ja auch Wissenschaftsfreiheit. Das ist ja etwas, das wir sogar bei uns im Grundgesetz stehen haben.
Ja, das ist so. Das haben wir in Deutschland gelernt. Leider lernen durch Schmerzen war das. Die Nazis haben ja im Dritten Reich die Wissenschaft missbraucht, um ihre Ideologie zu rechtfertigen, haben auch unliebsame Forschende verfolgt, Bücher verbrannt und so weiter. Und dass wir eben heute diese recht weitreichende Wissenschaftsfreiheit haben, hat eben auch Auswirkungen auf die Debatte um Dual-Use-Forschung. Das hat mir Una Jakob gesagt. Sie ist Rüstungskontrollexpertin am Leibniz-Institut für Friedens- und Konfliktforschung in Frankfurt am Main.
Wir haben ja zu Recht die Forschungswissenschaftsfreiheit hier als sehr hohes Gut im Grundgesetz verankert. Und das ist auch wichtig so. Das heißt, es ist nicht leicht möglich, pauschal Forschung zu beschränken oder Dinge zu verbieten. Das ist auch nicht sinnvoll, meiner Meinung nach. Daraus folgt dann aber, dass man relativ viel Verantwortung den Einzelnen überlassen muss, selbst zu entscheiden und auch überhaupt zu merken, ob die eigene Forschung sicherheitsrelevant ist und dann abzuwägen, wie groß sind die Risiken, wie groß ist der Nutzen und wie gehe ich verantwortungsbewusst damit um, bei der Veröffentlichung der Ergebnisse zum Beispiel.
Und Forschende können sich bei dieser Bewertung dann orientieren an Empfehlungen der Deutschen Forschungsgemeinschaft und an der Nationalen Akademie der Wissenschaften Leopoldina. Und außerdem ist es so, dass es an vielen Forschungseinrichtungen auch so eigene Beratungsgremien gibt, an die sich die Forschenden dann wenden können, wenn sie das Gefühl haben, die eigene Forschung könnte eventuell sicherheitsrelevant sein.
Also in Deutschland können sich Forschungseinrichtungen laut Grundgesetz selbst dazu entscheiden, ob sie rüstungsrelevante Forschung betreiben wollen. Das DESI hatte sich bisher dagegen entschieden und auch viele Unis haben ja sogenannte Zivilklauseln beschlossen, mit denen Forschung für militärische Zwecke ausgeschlossen wird. Nun hat aber das Land Bayern vor über einem Jahr solche Zivilklauseln verboten. Wie passt das denn mit der Wissenschaftsfreiheit zusammen?
Ja, das haben sich die Gegnerinnen und Gegner dieses Gesetzes auch gefragt. Die haben im Februar Klage eingereicht beim Bayerischen Verfassungsgerichtshof. Die Entscheidung steht noch aus, wie das weitergehen soll. Solche Eingriffe in die Wissenschaftsfreiheit gibt es allerdings auch andersrum. Ne? Also das Land Bremen zum Beispiel hat in seinem Hochschulgesetz eine Zivilklausel. Und ja, beides ist ja ein Eingriff in die Wissenschaftsfreiheit.
Wenn wir nochmal nach Hamburg schauen, zum DESI. Wie kam es bei denen denn zu diesem Kurswechsel?
Ja, das ist eine gute Frage, denn in den Jahrzehnten davor gab es tatsächlich schon mehrere Anfragen zu rüstungsrelevanter Forschung an das Institut, die damals abgelehnt wurden. Das hat mir die DESI-Direktorin Heinemann erzählt. Der russische Angriff auf die Ukraine 2022 habe da aber zu einem Umdenken geführt. Erstmal, was die Kooperationen mit russischen Forschungsinstituten angeht, die wurden beendet. Und dann ab Ende 2023...
Da haben wir uns mit auseinandergesetzt, dass DESI mit seinen Möglichkeiten eben auch eine Verantwortung hat, die Freiheit und den Frieden in Europa zu schützen, die uns ja allen sehr, sehr wichtig ist. Und im Falle eines Angriffes geht das ja nur durch Verteidigung. Und deswegen haben wir gedacht, dass wir doch auch uns in verteidigungsrelevanten Fragen damit auseinandersetzen soll. Bei Materialforschung gibt es unglaublich viele Anwendungen, sowohl im zivilen als auch im militärischen Bereich. Ich sage mal zum Beispiel, leichte und robuste Materialien sind sehr nützlich für Drohnen. Und Drohnen kann man natürlich militärisch einsetzen und auch zivil einsetzen.
Ja, das nennt sie als Beispiel für Dual-Use-Forschung zum Beispiel. Oder robuste Materialien für Unterböden von Militärfahrzeugen, die jetzt gegen Explosionen von Minen schützen. Diese Unterböden, die könnte man an Autos auch von Hilfsorganisationen in Krisengebieten dran bauen. Die könnten da auch davon profitieren. Ne? Und diese Debatte über die Strategieänderung beim DESI, die geht schon über Monate. Heinemann sagt, da hätte es auch Diskussionen gegeben im DESI-Direktorium, aber auch mit den Mitarbeitenden. Die hätten Expertinnen und Experten aus verschiedenen relevanten Institutionen eingeladen für hausinterne Diskussionsrunden. Und der Prozess ist auch noch nicht komplett abgeschlossen. Aber die Richtung, in die es gehen soll, ist wohl so, das Direktorium will das zivile Kernprofil vom DESI erstmal nicht ändern. Aber projektbasiert soll durchaus rüstungsrelevante Forschung zugelassen werden. Mit ein paar Einschränkungen. Also Mitarbeitende können laut Heinemann aus Gewissensgründen beantragen, an solchen Projekten nicht mitzuarbeiten. Und die Forschung soll nur mit Partnerorganisationen mit einem demokratischen Werteverständnis zusammen passieren. Das könnte das Verteidigungsministerium sein oder auch die Fraunhofer-Gesellschaft. Und das DESI will nur Projekte machen, die aus öffentlichen Geldern gefördert werden.
Wobei, auch wenn eine Technik bei einer Organisation entsteht, die sich offiziell gewissen Werten verpflichtet, kann ja heutzutage unmöglich garantiert werden, dass dieses Wissen nicht doch früher oder später in falsche Hände gerät.
Ja, also der Einschätzung stimme ich auch zu. Das war übrigens auch früher schon so. Das drastischste Beispiel ist wahrscheinlich die Entwicklung der Atombombe. Die wurde ja entwickelt in den 1930er und 40er Jahren von Physikerinnen und Physikern, vor allem aus Deutschland, Italien und zuletzt in den USA. Und heute hat eben auch Nordkorea Atomwaffen.
Also, Forschung dauerhaft geheim zu halten scheint, wenn überhaupt nur schwer möglich. Und die Grenzen zwischen ziviler und militärischer Nutzung können in einigen Bereichen fließend sein. Deswegen ist die berühmt-berüchtigte Einzelfallprüfung in Sachen Dual-Use-Forschung wohl wirklich notwendig und alternativlos, oder?
Ja, so eine Einzelfallprüfung hat eben auch die DESI-Chefin angekündigt. Und mehr Austausch über solche rüstungsrelevanten Aspekte von Forschung, das hält auch die Rüstungsexportexpertin Una Jakob für sinnvoll.
Das Problem ist, dass gegenwärtig sehr viel Verantwortung auf den Schultern der einzelnen Forschenden lastet. Und vorausgesetzt werden muss, dass ein Bewusstsein besteht über Dual-Use-Risiken. Nun ist aber natürlich nicht jedem, der zum Beispiel an Metallen für die Bauindustrie forscht, bewusst, dass es da eine Sicherheitsdimension gibt. Also von daher wären konkrete Maßnahmen zum Dialog, zur Information über Sicherheitsrisiken meiner Meinung nach wichtig. Wobei ich auch gleichzeitig aber betonen möchte, es geht hier nicht um Panikmache und das sollte auch nicht alles nur noch unter Sicherheitsaspekten betrachtet und mit dem Vorwand sozusagen eingeschränkt werden, sondern es muss tatsächlich auch eine vernünftige Risiko-Nutzen-Abwägung dann im Einzelfall stattfinden.
Und wenn wir nochmal über Zivilklauseln sprechen, laut der Expertin sei das jetzt ein zu grobes Instrument in einem Feld, das eben zunehmend detaillierte und auch disziplinübergreifende Risikobewertungen brauche.
Wie gehen denn eigentlich mit dem DESI vergleichbare Institute mit dem Thema um?
Ja, DESI-Chefin Heinemann sagt, es gäbe auf der Welt 15 Teilchenbeschleuniger und an vielen werde eben schon rüstungsrelevante Forschung betrieben, also zum Beispiel in Frankreich, in England und auch in den USA.
Aber so eine Entscheidung, die verändert ja die Forschung auch ganz unmittelbar. Mit einer dann nötigen Geheimhaltung würde ja auch die Offenheit der Forschungseinrichtungen eingeschränkt. Das ist doch noch ein Dilemma.
Ja, also das Thema ist nicht leicht, ne? Also auch, absolut, auch was den Punkt angeht. Der DESI Campus ist wohl bisher sehr offen, das sagen sowohl Jung als auch Heinemann. Die haben da wohl über 10.000 Gäste jedes Jahr auf dem Campus, was die Leitung grundsätzlich wohl auch sehr schätzen würde. Aber wie du schon sagst, wenn es dann um Geheimnisse geht, ne, mit rüstungsrelevanter Forschung, würden da sicher auch mehr Beschränkungen kommen.
Jetzt haben wir über einen Aspekt von Dual-Use-Technologien gesprochen, nämlich über die Forschung. Ein anderer ist dann der Verkauf und Export davon. Wie ist das denn gesetzlich geregelt?
Ja, also ich sag mal zwei Beispiele dazu. Erstens, es gibt das sogenannte Wassenaar-Arrangement von 1996. Das ist eine Vereinbarung zwischen 42 Mitgliedstaaten. Die haben sich geeinigt über eine Liste von Dual-Use-Gütern, die sie also monitoren wollen, also beobachten. Und für diese Güter brauchen dann die Verkäufer Exportgenehmigungen. Jetzt ist es so, die Nationalstaaten können dann aber selbst entscheiden, ob sie die geben wollen oder nicht. Weil sozusagen das Gute an der Sache ist, sie sollen sich laut dieser Regelung eben gegenseitig informieren darüber. Ja, und wer sich das mal durchlesen will, dass diese Liste, die hat rund 250 Seiten. Für manche Leute ist das vielleicht eine entspannende Abendlektüre.
Ja, für mich nicht, danke.
Ja, zweites Beispiel. Es gibt auch noch eine Dual-Use-Verordnung der Europäischen Union und die aktuelle stammt von 2021.
Und wie viele Seiten hat die? Ist die ein bisschen übersichtlicher?
Ja, nein, leider nicht. Also die hat rund 460 Seiten. Also keine Sorge, die Abendlektüre bleibt spannend. Aber da sieht man eben schon, wie detailliert und kompliziert das alles ist. Bei dieser EU-Verordnung ist es so, der Export dieser Waren und Techniken und so weiter ist eben auch genehmigungspflichtig. Aber auch da sind wieder die Nationalstaaten zuständig, ob sie dir den Export eben genehmigen wollen oder nicht. In Deutschland ist es übrigens das Bundesamt für Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle.
Und wie gut funktioniert das?
Ja, das ist schwer zu sagen. Es gibt Warnungen vom Verfassungsschutz hier in Deutschland, dass zum Beispiel Russland diese Exportkontrollen versuchen würde zu umgehen. Da heißt es laut Verfassungsschutz, dass diese russischen Beschaffungsmethoden ständig weiterentwickelt würden, auch unter Einbindung russischer Nachrichtendienste, also da geht es um Spionage auch, und dass auch eben Gastwissenschaftlerinnen und Wissenschaftler, die nach Deutschland entsandt werden, teilweise eben direkte Mitarbeitende von Militär- und Nachrichtendiensten seien. Ja. Autoritäre Staaten verpflichten aber auch häufig Bürgerinnen und Bürger zur Mitarbeit. Das betrifft zum Beispiel auch China. Das zum Bereich Forschung. Aber auch der Bereich Waren, ne, also Export, das kann natürlich nicht lückenlos überwacht werden. Mal ein Beispiel: Im August 2022 hat zum Beispiel der Zoll mehrere Firmen in ganz Deutschland durchsucht. Die sollen genehmigungspflichtige Chemikalien geschmuggelt haben, die zu diesen Dual-Use-Gütern zählen. Eine norddeutsche Firma soll außerdem mehrfach Schutzausrüstung nach Russland geliefert haben, die auch für die Produktion von Bio- und Chemiewaffen verwendet werden kann und deren Ausfuhr deswegen eben auch beschränkt ist. Und die Expertin Una Jakob sagt zum Thema Wirksamkeit solcher Exportbeschränkungen:
Das ist schwer einzuschätzen. Also die EU-Verordnung ist ja noch relativ neu. Ich glaube, da ist es noch zu früh, um zu sagen, wie gut sie umgesetzt wird. In der Regel funktioniert das, glaube ich, auf nationalstaatlicher Ebene mit den Exportkontrollen schon relativ gut. Die Frage ist natürlich auch, welchen Anspruch man hat. Wenn man den Anspruch hat, 100% zu erfassen und jegliche Verstöße oder Fehler zu vermeiden, kann man natürlich nie zufrieden sein. Ich glaube, was man nicht ignorieren darf, ist die Signalwirkung, dass Standards gesetzt werden, dass klar definiert wird, was ist verantwortungsbewusstes Verhalten auch von Staaten in der Ausfuhr, was ist richtiges Verhalten, was nicht. Das hat keine harten rechtlichen Konsequenzen, aber durchaus politische Konsequenzen.
Julia, wenn wir jetzt zum Schluss nochmal schauen, wie kann es denn von hier aus eigentlich weitergehen? Es ist ja klar geworden, dass das Thema einerseits inhaltlich sehr vielfältig ist, siehe dicke Wälzer von Exportregeln. Und dann gibt es auch diese starke emotionale Tiefe, gerade im Bereich der Forschung. Mit diesem intensiven Wunsch, dieser Sehnsucht der Menschen nach Wissen und Lernen, die Gier nach Macht und Besitz irgendwie überwinden kann und zu Frieden beitragen kann. Und dann eben auch diese Klarheit, dass Freiheit im Notfall auch mit den nötigen Mitteln verteidigt werden muss. Ist das eigentlich zwingend ein Gegensatz?
Das finde ich eine total gute Frage. Und ich glaube, die Lösung von solchen scheinbar widerstreitenden Haltungen ist oft ein sowohl als auch. Und das fängt beim Verstehen an, also wirklich beim Zuhören. Worum geht es den anderen? Und ich finde, da sind wir heute ja ein bisschen weitergekommen. Das hast du gerade für mich sehr stimmig zusammengefasst, worum es den beiden da geht. Und dann ist eben die Frage, wie kann das denn gehen, beides gleichzeitig? Und eine Möglichkeit könnte sein, dass das DESI tatsächlich diese projektbezogene Dual-Use-Forschung ausprobiert, das wirklich eng von einem Beobachtergremium begleiten lässt und Mitarbeitende tatsächlich auch Wahlfreiheit haben, ob sie an dieser rüstungsrelevanten Forschung mitarbeiten wollen. Und das müsste dann in diesem Gremium eben auch gemessen werden, dass wenn da Leute absagen, dass daraus keine Karrierenachteile erwachsen.
Das würde den Interessen nach Sicherheit und Verteidigung versuchen, gerecht zu werden und nach Wahlfreiheit. Und was ist mit Hannes Jungs Interessen?
Ja, also wenn es da geht um Verbindung, Austausch, Kennenlernen, aber auch um Lernen und Entwicklung, da könnte das DESI schauen, solange Russland eben noch die Ukraine angreift, solange der Krieg noch weitergeht, dass der Kontakt mit staatlichen russischen Instituten weiterhin eben pausiert. Das macht übrigens auch das CERN in der Schweiz. Das hat die Zusammenarbeit mit staatlichen russischen Instituten letztes Jahr eingestellt. Und gleichzeitig könnte das DESI den Kontakt mit russischen Forschenden außerhalb solcher staatlichen Organisationen beibehalten.
Also Forschende, die einen russischen Pass haben, aber keinen Arbeitsvertrag mit diesen Organisationen?
Genau. Und dazu hat mir Direktorin Heinemann auch gesagt, von den rund 3000 DESI-Mitarbeitenden hätten knapp 80 einen russischen Pass. Und unter den vielen internationalen Mitarbeitenden seien übrigens auch 20 aus der Ukraine. Und seit Kriegsbeginn hätte es keinen Streit gegeben zwischen den Mitarbeitenden, sagt sie.
Man kann nur hoffen, dass sich die Situation irgendwann wieder bessert dort, aber das ist im Moment natürlich nicht abzusehen. Aber das ist uns ein ganz großes Anliegen, weiterhin international zu agieren und auch für die Völkerverständigung unseren Teil beizutragen. Es ist auch so, dass, wir haben ja diesen Prozess gehabt bei DESI, uns damit auseinanderzusetzen, inwieweit wir uns da engagieren wollen. Und die überwiegende Mehrheit, ich sage auf jeden Fall weit mehr als 90% unserer Mitarbeitenden, sind auch der Meinung, dass DESI sich nicht, ich sag mal, in so einem Elfenbeinturm aufhalten kann und sagen kann, oh nee, da machen wir nichts. Also wir haben da einfach eine Verantwortung und das verstehen auch viele. Und manche sagen auch tatsächlich, hätten wir schon längst machen sollen. Und wenn sich die demokratischen Institutionen nicht mehr verteidigen können, die demokratischen Ländern, dann dann das sieht dann ja nicht gut aus. Ich weiß nicht. Das will ich überhaupt nicht so weit denken, ehrlich gesagt, was dann mit Europa passiert, wenn Europa sich nicht verteidigen kann.
So viel zur Dual-Use-Forschung in Deutschland. Weiterführende Links und das gesamte Interview mit der Rüstungskontrollexpertin Una Jakob haben wir in unsere Shownotes gepackt. Und dir, Julia, danke für die Recherche und diesen Deep Dive in die Welt der Dual-Use-Forschung.
Sehr gerne.
Das war unsere monothematische Folge von Streitkräfte und Strategien. Die nächste aktuelle Ausgabe gibt es am 6. Januar 2026. Dann wie gewohnt mit Updates zur militärischen Lage in der Ukraine und dem neuesten Stand zu den Friedensbemühungen. Wir empfehlen euch auch den Podcast Krieg und Terror, den es unter anderem in der ARD-Audiothek gibt. Den Link findet ihr in den Shownotes. Für das gesamte Team von Streitkräfte und Strategien verabschiedet sich heute Stefan Niemann.